Jesus begegnen, unsere Predigtreihe über das Markus-Evangelium, und ich darf jetzt ausnahmsweise auch mal dabei sein. Und unser Thema heißt heute Heilwerden. Heilwerden bei Jesus. Anfang der 1960er Jahre, 1960, 61, 62, da wurden in Deutschland plötzlich viele Kinder geboren, denen Arme oder Beine fehlten. Und schnell war klar, dass das durch das Schlafmittel Contergan die Fehlbildung verursachte. Und diesen Kindern, die sind heute über 60 Jahre alt, denen wurde doch recht gut, ich sage jetzt mal, geholfen. Sie wurden unterstützt beim Lernen, bei der Ausbildung und so weiter und so fort. Hunderttausende Menschen in unserem Land müssen mit Handicaps leben, mit Krankheit, durch Krankheiten verursachte Behinderungen oder durch Unfall verursachte Bedingungen. Was wäre, wenn ich jetzt ein Defizit habe, ein Bein ist ab oder durch Contergan habe ich keine Arme oder keine Beine, und jetzt würde man zusätzlich auch noch mit dem Finger auf mich zeigen oder auf dich und mich ausgrenzen und sagen, du bist doch selbst schuld dran. Wärst du nicht Motorrad gefahren, hätte man dir nicht das Bein abnehmen müssen. Oder es war deine Sünde, die Gott nun straft, indem du eine Behinderung hast. Oder wenn du richtig glauben würdest, dann bräuchtest du keine Depression zu haben. Sowas gibt es leider heute auch noch. Was würde passieren? Du würdest mit Schuldgefühlen, mit Selbstzweifeln und mit Minderwertigkeitsgefühlen leben. Und vermutlich ging das genauso dem Mann, von dem heute im Markus-Evangelium Kapitel 3 die ersten 12 Verse berichtet wird. Und wir wollen uns diesen Text zunächst einmal lesen, miteinander lesen. Wieder ging Jesus in die Synagoge. Dort bemerkte ein Mann mit einer verkrüppelten, verdorrten, gelähmten Hand, kann man verschieden übersetzen. Seine Gegner beobachteten ihn ganz genau. Wenn er am Sabbat die Hand des Mannes heilen würde, dann können sie ihn anklagen. Jesus sagte zu dem Mann, komm her und tritt in die Mitte. Dann wandte er sich an seine Gegner und fragte, ist es nach dem Gesetz erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun, oder ist es ein Tag, um Böses zu tun? Ist dies ein Tag, um Leben zu retten oder zu vernichten? Doch sie schwiegen. Zornig und erschüttert über ihre Hartherzigkeit sah er sie an. Dann forderte er den Mann auf, streck deine Hand aus. Der Mann streckte seine Hand aus und sie wurde wieder gesund. Daraufhin zogen sich die Pharisäer zurück und trafen sich heimlich mit den Anhängern des Herodes, um zu planen, wie sie Jesus töten könnte. Jesus zog sich mit seinen Jüngern an den See zurück, eine riesige Menschenmenge aus ganz Galiläa, Judäa, Jerusalem, Idumäa, aus dem Gebiet östlich des Jordan und sogar aus den fernen Städten Tyrus und Sidon folgte ihm. Die Nachricht von seinen Wundern hatte sich überall verbreitet und die Menschen kamen scharenweise zu ihm. Jesus beauftragte seine Jünger, ein Boot bereitzuhalten, falls die Menge der Menschen ihn zu erdrücken drohte. Weil Jesus so viele Menschen heilte, drängten sich viele Kranke um ihn und versuchten, ihn zu berühren. Und alle, die von bösen Geistern besessen waren, fielen vor ihm nieder und schrien, du bist der Sohn Gottes. Aber Jesus verbot ihnen streng zu sagen, wer er war. Herr Jesus, dein Wort ist wunderbar und du möchtest zu uns reden. Und wir bitten dich, dass wir deine Stimme hören, dass wir dein Wort verstehen, nicht nur mit dem Kopf, sondern mit unserem Herzen. Danke dafür. Amen. Ich lese die ersten Verse noch einmal. Wieder ging Jesus in die Synagoge und dort bemerkte er einen Mann mit einer verkrüppelten Hand. Seine Gegner beobachteten ihn ganz genau. Wenn er am Sabbat die Hand des Mannes heilen würde, dann könnten sie ihn anklagen. Ja, aber hallo, ihr Lieben. Wo sind wir hier? Wo spielt diese Geschichte? In einer Synagoge, in einem Haus, wo angebetet werden soll, in einem Haus, wo Gott uns begegnen möchte, unter den Augen Gottes sozusagen. Darum ging man jede Woche in die Synagoge, um das Wort Gottes zu lesen und den Herrn anzubeten. Und in diesem Tag passiert etwas hier, und das nicht so gut ist. Und Jesus wird später bei der sogenannten Tempelreinigung sagen, mein Haus soll ein Haus des Gebets sein, aber ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Wir befinden uns hier mitten in einer Räuberhöhle. Da ist auf der einen Jesus, der möchte seinem Papa im Himmel begegnen, möchte Kraft tanken für das große Werk, was er noch tun würde für die Menschen. Und da ist diese arme Socke mit der verkümmerten Hand, der vielleicht nicht mehr in der Lage war, für seinen eigenen Lebensunterhalt zu sorgen. Und da sind die Räuber, das sind die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die ganz anders denken und die nichts Gutes im Sinn haben. Sie haben fiese Gedanken, sie neiden Jesus den großen Zulauf, sie sehen ihren Einflussbereich davonlaufen. Und ihr Ziel war es eindeutig, einen Grund zu finden, warum sie Jesus anklagen. Und zwar ganz egal welchen Grund. Hauptsache irgendeinen Grund. Wenn er am Sabbat, einen Mann heilen würde, dann könnten sie ihn anklagen. Ihr Lieben, diese Männer hier, diese frommen Pharisäer, die waren noch viel kränker als der Mann mit der verdorrten Hand. Die waren wirklich abgrundtief krank. Und dieser Mann, der jetzt hier beschrieben ist, der kommt übrigens nicht zu Jesus, sondern Jesus ruft ihn einfach aus der Zuhörerschaft heraus und sagt ihm, komm her, tritt in die Mitte. Dann wandte er sich an seine Gegner und fragte, ist es nach dem Gesetz erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun? Oder ist es ein Tag, um Böses zu tun? Ist dies ein Tag, um Leben zu retten oder zu vernichten? Jesus ruft diesen Mann zu sich. Und er hat hier seine Geschichte. Entweder ist im Laufe seines Lebens die Hand verkümmert oder gelähmt oder verdorrt auf jeden Fall. Es muss ihn stark beeinträchtigt haben. Wie ist er denn, was hat er gefühlt? Was hat er gedacht in den Jahren, in denen er dieses Leiden bekam, was ihn stark behindert hat? Vielleicht kennt ihr das Gefühl oder das Denken, Gott kümmert sich gar nicht um mich. Oder es ist ihm egal, was ich durchmache. Warum lässt er mich leiden? Warum muss ich mit Handicaps leben, wie chronischem Geldmangel oder einer schwierigen Ehe oder missratenen Kindern oder chronischen Schmerzen oder Depressionen oder Zwängen? Und man könnte noch die Reihe unendlich fortfahren. Vielleicht hat Gott ja kein Interesse an mir. Und ihr Lieben, die Bibel sagt uns an vielen Stellen, das stimmt nicht. Dass wir krank sind, dass wir leiden, daraus dürfen wir niemals schlussfolgern, dass Gott uns nicht lieb hat und kein Interesse darum hat, sondern er hat ein außerordentliches Interesse an dir, wie auch an diesem Mann mit der verkrümmten Hand. Nehmen wir mal als Beispiel die Hagar. Gott sucht die Hagar auf, die wurde von ihrer Herrin schlecht behandelt, von der Sarah, und irgendwann konnte sie nicht mehr, völlig entnervt, und ist dann abgehauen und floh vor ihr. Und Gott sucht sie in der Wüste auf und half ihr. Und da ruft die Hagar aus, ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich sieht. Darum nannte sie den Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, du bist der Gott, der mich sieht. Jahre später war sie vollends am Ende. Das war richtig krass. Da schickt sie der Abraham mit ihrem Sohn Ismael in die Wüste. Und er gibt ihr Brot und Wasser mit. Und dann ist das Wasser aufgebraucht. Und in der Wüste bedeutet das einfach Tod. Ohne Wasser kann man in der Wüste nicht überleben. Und dann wirft sie ihren Sohn, ihren kleinen Sohn, unter ein Gebüsch und geht weg, weil sie es nicht ertragen konnte, ihn sterben zu sehen. Also tiefer kann man gar nicht fallen. Und da rief der Engel Gottes vom Himmel aus zu Hagar: Warum bist du verzweifelt, Hagar? Hab keine Angst, Gott hat das Schreien des Kindes gehört. Gott hat ein Interesse an dir, selbst wenn du nicht mehr glauben kannst, dass er irgendwie noch da ist und sich um dich kümmert. Und auch hier sucht Jesus einen Mann auf, weil er ihn kennt, weil er ihn liebt und weil er ihn sieht, auch wenn alle anderen ihn nicht sehen. Und weil Jesus mit ihm leidet. Seine Krankheit war nicht eine Strafe Gottes, da bin ich mir sehr sicher, aber sehr wohl eine Folge des Sündenfalls, weil wir in einer Schöpfung leben, in der nichts mehr so ist, wie es eigentlich sein sollte. Eigentlich sollte es im Schöpfungsplan Gottes gar keine Krankheiten geben und schon gar keinen Tod. Das war ja ursprünglich gar nicht vorgesehen. Und daher leidet Jesus mit dir. Er leidet mit dir, egal wie du lebst, mit deinen Krankheiten, mit deinen Schwächen, mit deinen psychischen Problemen. Und er ist auf diese Welt gekommen, um einmal das Grundproblem zu lösen, dass wir schuldig sind vor Gott. Er will uns unsere Schuld vergeben. Wunderbar. Und dann will er auch unseren Geist und unsere Seele und unseren Leib berühren. Und am Ende sagt Gott, am Ende wird er dafür sorgen, dass alles gut wird. Dass wir dann in dem vollkommenen Heilsein die Ewigkeit verbringen dürfen. Gott ist gekommen in Jesus, damit unsere Handicaps nicht das letzte Wort haben, sondern Gott. Und jetzt wendet sich Jesus an seine Gegner, die anwesenden Pharisäer. Und er fragt sie, und das ist eine interessante Frage, ist es nach dem Gesetz erlaubt, am Schabbat Gutes zu tun? Oder ist es ein Tag, um Böses zu tun? Ist dies ein Tag, um Leben zu retten oder zu vernichten? Ihr Lieben, der Schabbat war der heilige Ruhetag des Herrn und ist es immer noch. Und niemand sollte da arbeiten, kein Knecht, kein Vieh, alle sollten ausruhen und neu regenerieren. Das ist das vierte Gebot. Und das wurde im Laufe der Zeit durch die Schriftgelehrten immer mehr verfremdet. Also zum Beispiel, da heißt es, du sollst nicht arbeiten. Und daraus wurde im Laufe von mehreren tausend Jahren, dass heute in Israel am Schabbat ein Schabbataufzug in Betrieb genommen wird, von Freitagnachmittag bis zum Ende des Schabbats. Und der arbeitet vollkommen selbstständig. Du brauchst keinen Knopf drücken, weil das nach Aussage der Schriftgelehrten schon Arbeit wäre, einen Knopf zu drücken. Also funktioniert der völlig ohne Knopf. Der fährt immer rauf und runter und man kann hält kurz an, piepst und dann kann man da einsteigen. Dauert zwar etwas länger, aber so braucht man nicht zu arbeiten in diesem merkwürdigen Sinne. Oder dass Juden am Schabbat einen Goje, einen Heiden, einen Nachbarn bitten, kannst du bitte am Abend für uns den Lichtschalter ausmachen? Weil das wäre schon wieder Arbeit. Und ihr merkt schon, das ist niemals im Sinne von Jesus gewesen, von Gott gewesen, die Menschen so zu quälen und so einzuengen, sondern der Schabbat ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Schabbat. Und Jesus überführt hier die Anwesenden mit seiner Frage. Natürlich darf man am Sabbat Gutes tun, das weiß ja jeder. Und natürlich soll man am Sabbat und an allen anderen sechs Tagen nichts Böses tun. Natürlich darf man am Sabbat Leben errettet werden. Steht schon in den Büchern Mose drin. Und natürlich soll das Leben nicht am Schabbat vernichtet werden. Keine Frage. Und darum zeigt ihnen Jesus, was wichtig ist. Er will die verdorrte Hand des Mannes wiederherstellen und so ihm die Teilhabe am Leben ermöglichen, vielleicht auch die Teilhabe an der religiösen Gesellschaft, die ja ihn brandmarkt und sagt, hier, du musst irgendeine Sünde in deinem Leben haben, sonst würde Gott dir nicht so eine Krankheit schicken. Und im Gegensatz dazu, Jesus will heilen, will Leben retten, will Leben schenken, denken in demselben Gebäude, unter demselben Angesicht Gottes, die Pharisäer darüber nach, wie sie Jesus umbringen. Was ist wohl einem Sonntag oder einem Schabbat angemessener? Heilungen oder Mordpläne. Da braucht man nicht länger drüber zu reden. Wie ging es weiter? Doch sie schwiegen. Zornig und erschüttert über ihre Hartherzigkeit sah er sie an. Dann forderte er den Mann auf, streck deine Hand aus. Der Mann streckte seine Hand aus und sie wurde wieder gesund. Darauf zogen die Pharisäer sich zurück und trafen sich heimlich mit den Anhängern des Herodes, um zu planen, wie sie Jesus töten können. Ihr Lieben, es ist einfach nur erschütternd. Da erleben Menschen die Macht Gottes und die Liebe Gottes, indem ein Mensch geheilt wurde. Gott sieht diesen Mann, Gott liebt ihn und er berührt ihn und er stellt ihn wieder her. Aber die Pharisäer, die freuen sich nicht darüber. Die Pharisäer ärgern sich noch darüber. Sie freuen sich nicht mit dem Mann. Sie beten auch Gott nicht dafür an und loben ihn dafür. Nein, sie fangen an, Mordpläne zu schmieden und sie verbünden sich mit den verhassten Anhängern des Herodes, der mit den Römern zusammenarbeitete. Unfassbar. So weit auseinander, so nah an einem Ort können das Böse und das Gute sein. Und auch Jesus ist regelrecht erschüttert, heißt es hier, über ihre Hartherzigkeit. Und ich frage uns daher einmal ganz konkret, an welcher Stelle bist du im Angesicht Gottes vielleicht noch hartherzig und ich? Vielleicht über Andersdenkende in Corona-Fragen? Da gibt es dann nur entweder oder. Willst du nicht mein Bruder sein, der genauso tickt, dann schlage ich dir den Schädel ein? Oder vielleicht Andersdenkende in Sachen Putin-Krieg? Da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen. Oder eine theologische Meinung, die du derzeit nicht teilen kannst mit jemandem. Oder bei einem Erbstreit. Oder gegenüber deinen Vorgesetzten. Wem gegenüber bin ich und bist du noch hartherzig? Bitte prüfe dich. Ich will das auch tun. Aber ich möchte einfach nicht, dass Jesus über Hartherzigkeit in meinem Herzen erschüttert. Denn das, was damals geschieht, das ist heute noch genauso real. Er sieht dich genauso. Er schaut allen ins Herz. Er weiß genau, wie wir ticken. Und er kann mit Sicherheit hundertprozentig jedem sagen, an welcher Stelle er vielleicht unversöhnlich ist, hartherzig oder lieblos. Weiter. Jesus zog sich mit seinen Jüngern an den See zurück. Eine riesige Menschenmenge aus ganz Galiläa, Judäa, Jerusalem, Idumäa, aus dem Gebiet östlich des Jordans und sogar aus den fernen Städten Tyros und Sidon folgte ihm. Die Nachricht von seinen Wundern hatte sich überall verbreitet. Und die Menschen kamen scharenweise zu ihm. Jesus beauftragte seine Jünger, ein Boot bereitzuhalten, falls die Menge der Menschen ihn zu erdrücken drohte. Ihr Lieben, auch das ist wieder Wahnsinn. Jesus hat da nicht gepredigt in dem Boot, aber er ist geflüchtet vor den Menschenmassen, die ihn zu erdrücken drohten. Also so eng sind sie an ihn heran. Jesus hat Hoffnung gebracht durch seine Reden, durch seine Wunder. Und hier heißt es, die Nachricht von seinen Wundern hatte sich überall verbreitet. Es gibt eine wahre Sucht nach Wundern. Das ist irre. Da rasten Christen, echte Christen, rasten aus, wenn man ihnen ein Wunder serviert. Es gibt eine Gemeindebewegung in Amerika, da stellt sich der Pastor auf die Bühne, holt sich eine total giftige Schlange und lässt sich von dieser Schlange beißen. Weil in der Apostelgeschichte steht, dass Paulus auf seinem Weg nach Rom von einer Schlange in Malta gebissen wurde und ihm nichts passierte. Und um zu beweisen, dass das heute noch genauso ist, lassen sie sich öffentlich von einer Schlange beißen. Was war die Folge? Pastorenschwund. Wirklich, kein Scherz, sind einige gestorben bei dieser Unsitte. Damals wie heute verwechseln wir Wunder mit der Beziehung zu Gott. Sie wollen Zeichen und Wunder sehen, aber nicht dem Wort Gottes gehorchen. Sie wollen krank werden, alle Kranken wollen gesund werden, alle Kranken wollen gesund werden. Aber wer vertraut Gott, der gesagt hat, mir ist gegeben, alle Macht auf Erden, alle Macht. Also ein Christ sollte beides tun. Er sollte zu Jesus gehen und sagen, Herr, ich möchte, dass du mich heilst, weil dir alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben sind. Auf der anderen Seite sollte er mit großer Dankbarkeit zu den Ärzten gehen, die ausgebildet sind und befähigt sind, uns zu helfen. Und bitte nicht gegeneinander ausspielen. Das ist völliger Unsinn. Gott hat uns eben auch das geschenkt, dass wir eine gute und heilende Medizin bekommen haben. Hier heißt es, sie kamen, und das ist jetzt interessant, sie kamen aus allen Teilen des Landes, sogar aus nichtjüdischen Gebieten, Tyros und Sidon und von der anderen Seite vom See Genezareth, wo die Gerasener waren, die Besessenen, und die Schweine den Abhang runtergestürzt waren. Und von überall kamen sie her. Aber ein wichtiger Teil Israels wird nicht erwähnt. Welcher ist das? Judäa, Galiläa und Samarien wird nicht erwähnt. Das ist kein Zufall. Die Samariter hassten die Juden und die Juden hassten die Samaritaner. Und deshalb hatten die Menschen in Samarien hundertprozentig extrem viel schon von Jesus gehört. Und das ist weitergegeben worden. Das ging innerhalb von Tagen, dass sich Botschaften weiterverbreiteten. Also auch die Menschen in Samarien hatten von Jesus gehört, aber ihre Abneigung gegen die Juden hielt sie davon ab, zu Jesus zu gehen und Jesus zu begegnen, wie die anderen, die hier in Scharen kommen. Vielleicht ist jemand unter uns heute hier, der hat viel von Jesus gehört. Der weiß das, hat er vielleicht sogar in der Bibel gelesen oder im Kindergottesdienst mitbekommen. Aber trotzdem gehst du nicht zu ihm. Was hält dich eigentlich ab? Es kann doch nicht ausreichen, von Jesus zu hören, aber ihn nicht wirklich zu erleben in deinem Herzen, in deinem Alltag. Das ist doch etwas Unvollständiges. Ich weiß von Gott, von seiner Größe, seiner Liebe, von seinen Wundern, aber ich erfahre ihn nicht. Ich erlebe ihn nicht in meinem Herzen. Ich lade dich ein, nach dem Gottesdienst hier nach vorne zu kommen und Jesus höchstpersönlich zu begegnen. Wir beten miteinander. Du sagst, Jesus, komm in mein Leben. Ich möchte dich erleben. Ich möchte dir gehören. Ich möchte dir alle meine Schuld und meine Sünde bringen. Und ich möchte, dass du ab heute der Herr in meinem Leben wirst. Lade Jesus in dein Leben ein. Wir helfen dir dabei. Komm beim letzten Lied einfach hier nach vorne. Wir stehen hier und warten auf dich. Du darfst gerne kommen und wir beten mit dir. Lerne seine Kraft und Liebe kennen. Seine Kraftwirkungen in deinem Leben. Begnüg dich nicht damit, nur etwas von Jesus zu hören. Er wartet auf dich. Lesen wir weiter. Weil Jesus so viele Menschen heilte, drängten sich viele Kranke um ihn und versuchten, ihn zu berühren. Und alle, die von bösen Geistern besessen waren, fielen vor ihm nieder und schrien, du bist der Sohn Gottes. Aber Jesus verbot ihnen streng zu sagen, wer er war. Es ist wiederum unglaublich. Wörtlich heißt es hier, die Kranken drängten sich an ihn heran, sie fielen über ihn her, sie stürzten sich auf ihn. So kann man es übersetzen. Jeder wollte der Erste sein, der ihn berühren dürfte und konnte. Jesus war, wir würden heute sagen, ein Superstar. Die waren begeistert von seinen Kranken, aber sie haben ihn nicht als Gottes Sohn akzeptiert. Es wird nicht lange dauern. 2,5 Jahre später, da werden dieselben Menschen schreien, kreuzigt ihn. Es ist auch erschütternd. Man erlebt große Wunder und wir staunen heute und sagen, ach, was würden wir glauben können, wenn wir solche Wunder erleben würden. Aber das hat nicht den Glauben gefördert bei der Masse der Menschen, die diese Wunder gesehen haben. Und dann gab es ja schon im Markus-Evangelium einige Geschichten, wo Jesus viele Krankheiten und Dämonen ausgetrieben hat. Zum Beispiel wird im ersten Kapitel berichtet, darüber wurde ja hier auch schon gepredigt, es kommt ein Aussätziger zu ihm, bittet ihn und kniet nieder und spricht zu ihm, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und Jesus war innerlich bewegt und streckte seine Hand aus, rührte ihn an und spricht zu ihm, ich will, sei gereinigt. Der Hammer, Jesus berührt einen Aussätzigen. Also er fasst ihn an. Das ging ja gar nicht. Also einen Aussätzigen zu berühren, davor hatte jeder eine Heidenangst, weil sie sich anstecken konnten. Und man hat sie dann wirklich isoliert und sie mussten, wenn sie anderen Menschen begegneten, von weit rufen, unrein, unrein, komm mir nicht zu nahe. Was für ein Leben. Und Jesus berührt ihn, der als unantastbar galt. Jesus hatte Erbarmen mit ihm und er hatte keinen Schimmer Angst, ihn zu berühren. Ich finde, das ist ein Hammer. Und ich lade euch heute Morgen auch ein, an dieser Stelle, aus ganz bestimmtem Grund, wieder verstärkt zum Gottesdienst zu kommen. Man kann, und das war ein Segen, die Livestreams, und man kann auch gute geistliche Bücher lesen, und das kann einen durchaus bewegen, aber ersetzt nicht die Berührung mit Menschen, die dich im Namen Jesu willkommen heißen, die dich segnen und die für dich beten. Und deshalb lade ich ein, mach dich wieder auf und begegne Jesus in deinen Brüdern und Schwestern, in den Menschen, die auch ihn lieb haben. Und lass dich von Jesus durch deine Brüder und Schwestern berühren. Herzliche Einladung dazu. Nicht mehr zu Hause zu hocken, sondern hierher zu kommen, um gemeinsam Jesus zu erleben. Im ersten Kapitel berichtet Markus ebenfalls schon, wie die Menschen auf Jesus reagierten. Sie entsetzten sich, heißt es, alle, sodass sie sich untereinander befragten und sagten, was ist das, eine neue Lehre mit Vollmacht? Und den unreinen Geistern gebietet er und sie gehorchen ihm. Und auch hier kommen Menschen mit einem unreinen Geist zu Jesus. Warum? Das sind Dämonen, gefallene Engel. Aber diese Gruppe wird besonders häufig im Neuen Testament erwähnt. Unreine Geister. Das betrifft sehr stark den Bereich der Sexualität. Menschen können sehr versaut denken. Und sie können ihre Sexualität auf Kosten anderer in Form von Missbrauch und vielen anderen Dingen ausleben. Und Gott hat die Sexualität gut geschaffen. Siehe, es war gut, sogar es war sehr gut, lesen wir bei der Schöpfung. Aber diese Dämonen, diese Geister schafften es, dass Menschen andere durch ihre kranke Sexualität missbrauchen. Und diese Dämonen wissen zugleich, wer Jesus ist. Das ist das Verrückte. Sie wissen das. So wie die Engel von Gott wissen und von Jesus wissen das auch alle Dämonen. Die Menschenmasse weiß das noch nicht, wer Jesus ist. Aber die Dämonen wissen von Gott. Im Jakobusbrief lesen wir 2, Vers 19. Du glaubst, dass es nur einen einzigen Gott gibt? Schön und gut. Aber das glauben sogar die Dämonen. Und sie zittern vor Angst, weil sie wissen, mit dem Kommen Jesu ist ihr Ende nahe. Und als Jesus am Kreuz stirbt, triumphiert er über alle Dämonen und Geister und den Teufel. Er besiegt sie vollständig und er ist der Sieger von Golgatha. Und davor haben sie Angst, davor zittern sie. Sie bekennen, du bist der Sohn Gottes, verrückt. Und Jesus treibt diese Dämonen aus, damit die Menschen, in denen sie wohnen, wieder ein normales Leben führen können. Und zum dritten Mal im Markus-Evangelium, hier an dieser Stelle, verbot er den Geistern, die Wahrheit über Jesus zu sagen. Warum? Die Wahrheit über Jesus ist, du bist der Sohn Gottes. Aber er will nicht, dass sie die Wahrheit aussprechen, ohne ihre Knie vor Jesus zu beugen, ohne ihn anzubeten und ohne ihn sich von ihm leiten zu lassen. Sondern Gott möchte, dass du die Wahrheit erkennst, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass du an ihn glaubst und dass du das tust, was das oberste Gebot der Bibel fordert. du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Darauf zielt alles ab, Gott zu lieben. Und das taten die Dämonen nun allemal nicht. Ich möchte die Frage wiederholen, die Markus vorhin gestellt hat. Möchtet ihr bei Jesus ganz heil werden, dann lade alles ab, was krank in deinem Leben ist, zerstörerisch oder lieblos. Alles, was dich belastet und durch dich andere belastet. Ich lade dich ein zum Gebet, zur Fürbitte und zum Segnungsgebet. Und ihr dürft jetzt während des folgenden Liedes zu uns nach vorne kommen. Ihr könnt schon auf die Bühne kommen, um für euch beten zu lassen. Komm zu Jesus und nur bei ihm wirst du wirklich heil. Und ich möchte euch das im Namen Jesu zusprechen. Startet neu auch eure Beziehung zu Jesus. Werdet rein, gesund, auch in eurem Herzen, in eurem Denken. Und lasst auch alle Verletzungen hinter euch, die euch quälen und die euch daran hindern, im Glauben zu wachsen. Jesus wartet auf dich. Und wenn du krank bist, ein Gebet brauchst, komm nach vorne. Wir beten gerne für dich. Und wenn du dein Leben Jesus anvertrauen kannst, dann warte nicht auf morgen und auf übermorgen, sondern dann komm jetzt. Herzliche Einladung. Amen.